Herzlich willkommen beim Wert- und Wohlsein-Podcast. Ich bin Chris Hauf, Finanzexpertin, Unternehmerin.
Und ich bin Melanie Becker, Versicherungsfachfrau, Mutter von drei Kindern und Fragestellerin in diesem Podcast.
Unser Ziel ist es, Ihnen die Welt der Finanzen näher zu bringen, indem wir versuchen, Ihre und eure Fragen rund um Geld und Absicherung zu beantworten. Nach der letzten Folge hat uns Nicole erneut geschrieben und wir haben uns entschieden, ihre weitere E-Mail aufzugreifen und damit die Folge gewissermaßen fortzusetzen bzw. zu ergänzen.
Okay, dann lese ich vielleicht erst einmal die E-Mail von Nicole vor. Sie schreibt uns: Vielen Dank für die interessante Folge. Also ich habe mein Depot angeschaut und da hat der Fonds mit dem Defensiv im Fondsnamen tatsächlich genauso viel verloren wie der mit mehr Risiko, also der mit den Aktien. Da steht in den Unterlagen eine 6 und bei dem anderen eine 4. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Tatsächlich benötige ich das Geld nicht, weil ich genug Rücklagen habe. Was meint ihr mit langfristige Aktieninvestmentstrategie? Aber vor allem auch, was mache ich denn jetzt? Die Inflation macht mir Sorgen.
Danke und vor allen Dingen vielen Dank an Nicole für die Rückmeldung. Sehr interessant für uns und unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Stimmt, denn die Gründe, wieso die defensiven, also die sicheren Anlagen, erstaunlicherweise genau solche Verluste verzeichnet haben in diesem Jahr wie die risikoreicheren, das war ja unser Thema in der letzten Folge.
Ja, und über die gesetzliche Risikoklassifizierung, die Nicole mit 4 bzw. 6 anspricht, also die Einstufung von 1 bis 7 anhand der Schwankungen, also der Volatilität, darüber haben wir in Folge 3 gesprochen. Insofern empfehle ich allen, die diese beiden Folgen noch nicht kennen, vielleicht zuerst diese anzuhören.
Okay, und dann schreibt Nicole ja weiter: Das hatte ich mir anders vorgestellt. Tatsächlich benötige ich das Geld nicht, weil ich genug Rücklagen habe. Was meint ihr mit langfristiger Aktieninvestmentstrategie? Aber vor allem auch, was mache ich denn jetzt? Die Inflation macht mir Sorgen.
Ja, da sind einige Aspekte und Themen drin, über die wir so noch nicht gesprochen haben. Vielleicht starten wir direkt mit der letzten Frage der Inflation, die ihr nachvollziehbarerweise Sorgen macht.
Also in Folge 4 hatten wir ja auch bereits über Inflation und Kaufkraft gesprochen.
Stimmt, das ist zwar erst wenige Monate her, aber seitdem hat sich unsere Welt grundlegend verändert. Damals, also Anfang diesen Jahres, 2022, kannten wir vor allem die Vermögenspreisinflation der vergangenen Jahre. Und nun sprechen wir ja eigentlich über eine Verbraucherpreisinflation.
Das musst du bitte näher erläutern.
Wenn so generell über Inflation gesprochen wird, dann bezieht sich das fast immer auf die Verbraucherpreise. Seit dem Jahr 2014 sind die Verbraucherpreise um 2% jährlich angestiegen, im Durchschnitt. Am meisten dabei seit Mitte letzten Jahres. Wenn wir das mal rausnehmen, dann lag die Preissteigerung sogar nur bei rund 1%.
Ja, eigentlich war Inflation doch gar kein Thema, seit vielen Jahren nicht.
Richtig. Rund 1% ist einfach zu gering, um Spuren in der Gesellschaft zu hinterlassen. Von Inflation, also Kaufkraftteuerung, hat man in den letzten Jahren an der Supermarktkasse eben sehr wenig gemerkt, ganz im Gegensatz zu heute.
Wobei du doch immer wieder über Inflation gesprochen hast, also über Asset Price Inflation, wie du das genannt hast. Von einer Inflationierung der Vermögenswerte hast du gesprochen. Wie hängt das nun alles zusammen?
Nun, mit Vermögenspreisinflation ist der Anstieg der Preise gemeint, der festzustellen war in den letzten 8 Jahren, wenn es um Sachwerte ging. Die werden bei der Berechnung des Verbraucherpreisindexes nämlich nicht berücksichtigt. Und zu den Sachgütern zählen zum Beispiel Immobilien, Betriebsgüter, Aktien, also Vermögenswerte. Und bei solchen Vermögenswerten lag die durchschnittliche jährliche Preissteigerung bei 6% pro Jahr, auch wieder betrachtet seit 2014. Die Zahlen stammen von dem Flossbach von Storch Research Institute.
Wieso wurde denn darüber nicht gesprochen?
Naja, bei unseren Beratungen war und ist dies ja immer Thema. Und zwar dann, wenn es um Kapitalanlagen geht. Am stärksten war der Preisanstieg bei den Immobilien. Innerhalb dieses eigentlich relativ kurzen Zeitraums von 8 Jahren sind deutsche Immobilien in guten Lagen im Durchschnitt um 79% im Preis angestiegen. Bei Aktien waren es nur 32%.
Und nun ist es in 2022 anders gekommen.
Ja, bereits heute lässt sich festhalten, dass dieses Jahr 2022 in die Geschichte eingehen wird, als das bis dato absolut schlechteste Jahr für die Wertentwicklung von einerseits festverzinslichen Anlagen, die ja auch Anleihen oder Rentenpapiere genannt und als risikoarm eingestuft werden. Andererseits war es zugleich auch das schlechteste Jahr für Aktien und das seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist bereits heute klar und nicht mehr zu ändern, obwohl der Jahreswechsel 2022-2023 heute, während wir dies aufzeichnen, noch einige Wochen in der Zukunft liegt.
Also, dann ist es ja erst recht nachvollziehbar, dass sich Nicole Sorgen macht, wie so viele Anlegerinnen und Anleger auch. Ich kann sie jedenfalls gut verstehen.
Verstehen kann ich das ebenfalls sehr gut, zumal der Blick in die nähere Zukunft, also in das kommende Jahr 2023, durch eine hohe Unsicherheit in der Welt geprägt ist. Es bleibt vieles unklar. Ein Blick in die Geschichte der Kapitalmärkte zeigt uns jedoch, dass auf jeden angeschlagenen Markt, also auf jede Verlustphase, auch wieder konstruktive Marktphasen folgten.
Was bedeutet das denn nun konkret für Nicole?
Nun, die Preise an den Kapitalmärkten sind aktuell historisch niedrig. Und für alle, die langfristig ein Vermögen aufbauen wollen, bedeutet dies eine sehr große Chance, sehr günstig einkaufen zu können.
Aber wenn es dann erneut weiter nach unten geht?
Dann ist es eine Chance, noch günstiger nachzukaufen. Denn niemand kann vorhersagen, wann genau der sogenannte Boden, also das Tief an den Kapitalmärkten, erreicht ist.
Ist das nicht sehr riskant?
Kommt drauf an. Wer noch einige Jahrzehnte vor sich hat für seinen Vermögensaufbau, so wie Nicole, die Mitte 30 ist, so schrieb sie uns beim letzten Mal, und über eine Geldreserve in ausreichender Höhe verfügt, kann davon profitieren. Es gibt jetzt eine historische Chance, günstig einzukaufen.
Sollte Nicole nicht besser warten, bis das Tief erreicht ist?
Ja, unbedingt. Wenn sie denn weiß, beziehungsweise ihr jemand sagen kann, wann genau das Tief erreicht ist.
Ach ja, in Folge 3 hatten wir ja bereits über den richtigen Zeitpunkt, also Market Timing, gesprochen. Meinst du das?
Ja, für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, wir verlinken sie in den Notizen zu dieser Folge. Jedenfalls empfehle ich, da mal reinzuhören.
Okay, also einmal sagst du, Nicole sollte im Fall von weiter fallenden Kursen an den Börsen investiert bleiben und dann sogar noch zusätzlich investieren?
So pauschal will ich das nicht sagen. Zunächst würde ich an ihrer Stelle schauen, dass die Rücklagen, die sie für Unerwartetes bereits hat, auch bei steigenden Preisen voraussichtlich ausreichend sein werden. Nun wissen wir nicht genau, in welcher beruflichen Situation sich Nicole befindet, aber ich vermute mal, dass sie ein regelmäßiges monatliches Einkommen hat und wahrscheinlich angestellt ist. Die Faustregel hier lautet dann, so 1 bis 3 Monats Nettogehälter zur Verfügung zu haben. Also so, dass sie jederzeit im schnellen Zugriff sind. Das heißt, vor allem ohne Risiko, ohne Schwankungen an den Kapitalmärkten riskieren zu müssen. Also der Betrag einfach verwahrt wird.
Meinst du damit Tagesgeld oder vielleicht Festgeld? Ja, da gibt es inzwischen sogar wieder Zinsen.
Also die Zinsen sind nach wie vor marginal und nicht wirklich der Rede wert. Gute Angebote bieten zurzeit für Tagesgeld etwa 1% pro Jahr und für Festgeld für 12 Monate so um die 2,7%. Das hört sich erstmal gut an, vor allem wenn man bedenkt, dass in den ersten Monaten dieses Jahres die negativen Zinsen in aller Munde waren. Das ist noch keine 6 Monate her und so unvorstellbar, dass damals, also im Frühjahr, zum Teil 0,5% bezahlt werden mussten, um Geld zu parken, also ohne Schwankung auf einem Tagesgeldkonto zu lagern.
Wirklich kaum zu fassen. Aber bei einer Inflation von aktuell 10% wäre ein Festgeld mit 2,7% auch nicht so viel. Das würdest du dann vermutlich empfehlen oder doch Tagesgeld?
Also eher doch Tagesgeld. Denn Festgeld bedeutet ja, dass der Betrag für eine bestimmte Zeit und sei es nur 3 Monate, in unserem Beispiel 12 Monate, festgelegt ist. Früher kommt man nur schwer oder gar nicht an sein Geld ran, beziehungsweise muss gegebenenfalls Strafe bezahlen. Jedenfalls kann das bei einem unvorhergesehenen Ereignis zu lange sein. Vor allem für den kompletten Betrag, den Nicole als Rücklage definiert hat. Sie müsste also etwas näher hinschauen und sich überlegen, was auf sie zukommen könnte an Ausgaben in der näheren Zukunft.
Was meinst du damit? Hast du da mal ein Beispiel für?
Also, wenn zum Beispiel die Waschmaschine bereits etwas älter ist, dann würde die Anschaffung einer neuen Waschmaschine für den Fall der Fälle, dass die aktuelle den Geist aufgibt, als Zahl mit auf die Liste gehören. Oder ihr Notebook, falls es älter ist und vielleicht demnächst Ersatz ansteht. wenn sie gerade dabei ist, ihre Steuererklärung einzureichen und eine Nachzahlung befürchtet, oder erfreulicher, wenn sie eine besondere Urlaubsreise plant für das kommende Jahr und die noch nicht gebucht haben sollte. All das gehört auf ihre Liste, die im Grunde sehr individuell und persönlich auszugestalten ist.
Stimmt, da muss man ja direkt erstmal überlegen und sich vielleicht auch was aufschreiben.
Überlegen, unbedingt. Und immer mal wieder anpassen, denn diese Planung ist ja nichts Statisches. Also für diese eigentliche Reserve eignet sich in der Regel eher ein Tagesgeld, weil täglich verfügbar, wie der Begriff auch sagt. Das ist zum einen abhängig von Nicoles individueller Situation und zum anderen aber auch davon, wie viel Sicherheit sie aus einer solchen Flexibilität zieht. Wenn sie eine höhere finanzielle Flexibilität für ihre innere Sicherheit benötigt, dann könnte es sich sogar vielleicht um etwas mehr als 1 bis 3 Monatsnettogehälter handeln.
Das hört sich eher nach einem Gefühl an, denn nach harten Fakten.
Bis zu einem gewissen Grad ja. Die Fakten, also die Überlegung, was kostentechnisch auf Nicole zukommen könnte, also diese Fakten muss sie zusammentragen, wie gerade besprochen. Da aber niemand weiß, was genau die Zukunft bringt, so sehr wir dies auch wünschen, wird dies eine faktenbasierte Schätzung. Und dann kommt das Gefühl mit ins Kalkül, denn es geht nun auch darum, womit sich Nicole zunächst aufgehoben und sicher fühlt. Dabei ist die Verfügbarkeit, das heißt Flexibilität, wie schnell sie an ihr Geld herankommt, ohne Verluste ein wichtiger Baustein.
Also rätst du von Festgeld eher ab?
Kann man so nicht sagen. Wenn jemand zum Beispiel in einem Jahr, also zu einem bestimmten, relativ klar definierten Zeitpunkt in der näheren Zukunft einen bestimmten Betrag zur Verfügung haben muss, zum Beispiel um ein neues Auto zu bezahlen oder einen dann fälligen Kredit zurückzubezahlen, dann wäre ein Festgeld schon zu prüfen. Die Laufzeit muss zu dem Zeitpunkt passen, an dem das Geld dann zur Verfügung stehen muss. Also wenn der Kredit zum Beispiel in 13 Monaten fällig wäre, dann kann das Festgeld maximal 12 Monate laufen.
Aber wieso nicht 13 Monate?
Das wird in der Regel nicht angeboten. Typische Laufzeiten sind 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate oder auch 36 Monate. Eine vorzeitige Kündigung wäre dann üblicherweise mit einem Nachteil belegt. Da lohnt sich gegebenenfalls ein Blick ins Kleingedruckte des Angebots. Gibt es eine Art Strafzahlung oder Verlust der Zinsen? Oder wie sind da die Konditionen? Deshalb genau planen. Und damit ist klar, wenn es um die kurzfristige Reserve für Unvorhergesehenes geht, ist ein Festgeld nicht so geeignet. Aber auch nicht bei langfristigem Vermögensaufbau.
Wieso das denn nicht?
Also, vorhin haben wir ja gesehen, aktuell knapp 3% Zinsen bei Festgeld über 12 Monate und zugleich aktuell eine Verbraucherpreisinflation von 10%. Selbst in einem Jahr lässt sich also mit einem Festgeld die Kaufkraft nicht erhalten.
Meinst du nicht, dass die Inflation bald wieder zurückgeht?
Das kann man nicht wirklich sagen. Es gibt Annahmen und Schätzungen, die sich aus dem ableiten, was wir im Moment zum Beispiel über Trends und Entwicklungen wissen. Dazu wäre viel zu sagen. Um es hier aber kurz zu machen, auch wenn ein Teil der Inflation, verursacht zum Beispiel durch die Logistikprobleme in der Welt oder gestiegene Energiekosten, wieder sinkt, so wird sie noch lange über den Zinsen liegen. Trotzdem gibt es aber für kurzfristige Rücklagen keinen anderen Weg als Tages- oder Festgeld. Denn nominal bekommt man zurück, was eingezahlt wird. Der Anlagebetrag schwankt also nicht. 1.000 eingezahlt bedeutet 1.000 wieder raus. Und das ist für eine kurzfristige Rücklage enorm wichtig.
Das ist ja gar nicht so einfach.
Das stimmt. Wir leben in einer sehr besonderen Zeit mit vielen Unsicherheiten. Und in unsicheren Zeiten ist es für Anlegerinnen und Anleger günstig, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die sie kontrollieren können, zu überlegen und zu planen, wie jede und jeder in der eigenen Situation handlungsfähig bleibt. So empfehle ich grundsätzlich in der ersten Phase eines Beratungsprozesses, dass eine kurz-, mittel- und langfristige Planung gemacht wird.
Also damit meinst du doch, dass so wie Nicole überlegt, wie viel Geld sie in nächster Zeit benötigt, dies auch überlegt für die nächsten Jahre?
Ja, das sind natürlich nur Annahmen, die dann später einmal so eintreffen können, aber nicht müssen. Und vor allem muss immer mal wieder, vielleicht so einmal im Jahr, hingeschaut werden, ob alles noch in etwa so passt. Und die Planung muss in jedem Fall über Zeit immer mal wieder angepasst werden.
Okay, aber vorhin sagtest du auch noch, dass Festgeld nicht geeignet ist, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht.
Richtig, denn auch wenn das Festgeld nicht schwankt, also immer 1.000 rauskommen, wenn 1.000 einbezahlt wurden, so verliert es ja immer weiter an Kaufkraft.
Was denn dann tun? Kommt da die langfristige Aktieninvestmentstrategie ins Spiel?
Ja, genau. Denn Aktien gehören zu den sogenannten Sachwerten, über die wir ja auch bereits ganz grundsätzlich gesprochen haben. Mit einer Aktie beteiligen sich Anlegerinnen und Anleger an dem Gewinn und Wachstum von Unternehmen. Wichtig dabei ist natürlich, dass es sich um gute und solide Unternehmen handelt. Unternehmen, die auch in Krisenzeiten weiter bestehen können, weil sie etwas produzieren, was immer benötigt wird, zum Beispiel für das tägliche Leben. Unternehmen, die keine hohen Schulden aufweisen und vor allem auch über ausreichend Liquidität verfügen, um eventuelle schwierige Phasen, insbesondere unvorhersehbare, zu meistern. Denn die inflationieren dann mit.
Hat das etwas mit der Vermögenspreisinflation zu tun, über die du vorhin gesprochen hast?
Ja, und wie wir vorhin schon gehört haben, Aktien sind auch in den vergangenen 8 Jahren nicht so stark im Preis gestiegen wie Immobilien. Mittlerweile sind die Aktien von guten und soliden Unternehmen sogar verhältnismäßig günstig zu haben, was natürlich nicht bedeutet, dass die Kurse nicht noch weiter sinken könnten. Aber im langfristigen Durchschnitt haben sich Aktien stets sehr positiv entwickelt.
Okay, aber womit könnte Nicole denn da so rechnen?
Garantiert kann sie mit gar nichts rechnen. Sie müsste, wie gesagt, für die Zukunft natürlich auch Verluste mit einkalkulieren. Aber wenn wir uns einmal den ältesten Aktienindex der Welt anschauen, das ist der S&P 500, den es bereits seit 1928 gibt, dann hätte sie in dem Zeitraum von 2002 bis 2021 im Durchschnitt pro Jahr einen Ertrag von 9,5% jährlich erzielt. Und wenn man einen noch längeren Zeitraum betrachtet, also zum Beispiel über 80 Jahre, dann wären es sogar 12% pro Jahr gewesen. Das ist gerechnet in US-Dollar und die Angaben basieren auf Zahlen der Firma Dimensional.
Wow, das ist ja wirklich eine Menge. Was ist denn der S&P 500?
Also auf Wikipedia findet sich dazu Folgendes. Der S&P 500 ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Es gibt unterschiedliche Berechnungsmethoden für diesen Index. Für heute genügt es aber festzuhalten, der S&P 500 ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und gehört zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt.
Also ist das schon eine relevante Aussage, auch wenn du immer sagst, die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft.
Ja, richtig. Die Zukunft ist und bleibt ungewiss. Und grundsätzlich betrachten wir hier alles natürlich sehr vereinfacht. Denn mein Ziel ist es ja, zunächst einen ersten großen Überblick zu geben und damit eine Orientierung, um einzuordnen, an welcher Stelle welches Thema zu betrachten ist.
Das ist doch ein guter Schlusssatz, denke ich.
Es bleibt also noch mein Hinweis, dass es sich auch heute nicht um eine Anlageberatung handelt, sondern um eine Darstellung der Zusammenhänge und Sachverhalte, so dass sich alle Zuhörenden eine eigene Meinung bilden können und sollen, um dann eine individuelle Entscheidung zu treffen und bei Bedarf eine individuelle Anlageberatung aufzusuchen.
Themenwünsche und Fragen greifen wir gerne auf. Schreibt uns, schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Danke fürs Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Und Erinnerung, die perfekte Geldanlage oder Absicherung gibt es nicht. Es geht nur um das, was zu dir passt, also dich zu deinen Zielen bringt.
Noch mehr findet ihr auch in unserem Blog auf wertundwohlsein.de.
Also in diesem Sinne, stay tuned, wie es so schön heißt. Musik.